Radikalisierung beginnt heute im Netz.
Wie genau und was das Problem für die Behörden ist, das hört ihr jetzt.
Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.
Samstag hat die Terrormiliz Islamischer Staat sich zu diesem Anschlag bekannt. Danach hat sich der mutmaßliche Täter den Behörden gestellt. Der sogenannte IS veröffentlicht ein Video, das den mutmaßlichen Täter zeigen soll.
Ja, zu ihm noch mal ganz kurz. Ende 2022 ist der nach Deutschland gekommen, sollte 23 eigentlich nach Bulgarien abgeschoben werden. Und die Polizei konnte ihn innerhalb dieser 6-monatigen Rückführungsfrist aber nicht auffinden. Wir wollen sprechen über das Thema Radikalisierung. Wie läuft das Ganze eigentlich ab? Am Telefon verbunden sind wir mit Hans-Jakob Schindler. Er ist Leiter des Counter-Extremism Project und beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema Extremismus. Zum Start würde ich gerne von Ihnen wissen, weiß man, ob der mutmaßliche Täter jetzt Verbindung hatte zum Islamischen Staat? Wie ist da die Infolage?
Guten Morgen, danke, dass ich dabei sein darf. Also im Moment ist zumindest klar, dass das Video, das der IS veröffentlicht hat, 100% mit großer Wahrscheinlichkeit eben von dem Attentäter selbst ist. Ein investigativer Journalist hat im Hintergrund des Videos ein Plakat identifiziert, das sehr nahe des Tatortes auch in Solingen hängt, in der gleichen Umgebung. Also insofern, der Hintergrund scheint Solingen zu sein. Damit ist relativ sicher natürlich auch, dass die Person, die im Video zu sehen ist, auch wenn er vermummt ist, der Attentäter ist.
Wenn das alles so ist, er am Ende Verbindung hatte zum Islamischen Staat, wollen wir natürlich über Radikalisierung sprechen. Das läuft ja häufig übers Netz. Also wie ist das genau? Wie sind die ersten Steps? Welche Plattformen sind da wichtig? Von wem wird man da angeschrieben? Wie funktioniert das ganz genau?
Ja, also zunächst nochmal der Punkt. Es bleibt weiterhin mehr wahrscheinlich, dass der Attentäter sich selbst radikalisiert hat und erst kurz vor dem Attentat das Video an und seine Loyalitätsbekundung an IS geschickt hat. Deswegen auch die Erklärung, warum der IS bei dem großen Anschlag in Moskau vor mehreren Monaten, wo sehr viel mehr Leute noch umgekommen sind, sofort die Verantwortung übernommen hatte, hier aber in Solingen wirklich sehr viele Stunden gewartet hat, bis das Bekennerschreiben rauskam, weil der IS selbst offensichtlich erstmal gucken müsste, ob er das tatsächlich jemand ist, der zu ihnen gehört. Also Radikalisierung im Internet fängt nicht mit dem IS an. Mhm. Wir haben in den deutschen Plattformen, und da spielen leider auch die großen Plattformen ihnen noch weiter eine große Rolle, ein gesamtes Spektrum von moderat extremistisch bis terroristischen Inhalten. Leider sind die Plattformen so gebaut, dass der Algorithmus natürlich den Nutzer mit dem Material versorgt, von dem der Algorithmus ausgeht, dass der Nutzer Interesse gezeigt hat, um den Nutzer auf der Plattform zu halten. Aber es ist auch klar, dass automatisch dieses Material durch den Algorithmus immer exzessiver, immer gewalttätiger, immer radikaler wird, um das Interesse zu halten.
Das also bedeutet aber im Prinzip, wenn ich Sie da richtig verstehe, dass es Plattformen sind und die jungen Männer sind dort erstmal angemeldet oder junge Menschen allgemein, junge Männer, das können wir gleich nochmal klären, und suchen dann selber gezielt nach Inhalten. Also sie werden nicht gesucht. Verstehe ich das so in den ersten Schritten richtig?
Also wenn es sich in Fällen der Eigenradikalisierung, ja. Natürlich versucht auch der IS, auch andere Terrororganisationen, auch gezielt auf Leute zuzugehen. Aber bei einer Selbstradikalisierung, wie wir es wahrscheinlich hier in Solingen mit dem Fall zu tun haben, ist es schon so, dass der Plattformalgorithmus das fast für den IS übernimmt. Die stellen natürlich Material ein. Es ist auch klar oder relativ klar in der Art, wie er vorgegangen ist, dass er irgendwelche Instruktionsvideos gesehen hat, die es leider weiterhin auch auf den sozialen Medien gibt, die vom IS produziert wurden, wie eine Messerattacke am effektivsten durchzuführen ist. Und er hat diesen Anweisungen, also Küchenmesser nehmen, auf den Hals zielen, paradigmatisch gefolgt in seiner Vorgehensweise. Aber es scheint nicht der Fall zu sein, dass es hier irgendwelche Konversationen zwischen dem Attentäter und irgendwelchen Leuten innerhalb des IS vor dem Attentat gab.
Okay, das heißt, es ist nicht so, dass da irgendjemand angeschrieben wurde von irgendwelchen führenden Köpfen, beispielsweise vom IS. Welche Leute sind das denn? Häufig wird ja wirklich von jungen Männern gesprochen.
Ja, also es gibt auch die Fälle, wo die Leute in Konversationen sehr wahrscheinlich bei den Attentätern, die versucht haben, die Taylor Swift-Konzerte in Wien anzugreifen, gab es hier wirklich auch Unterhaltungen. Also das ist die zweite Anschlagsmethode des IS. Es sind Leute, die sich für Attentate bereit erklären und erhalten dann Beratung von professionellen IS-Terroristen aus dem Ausland, wie so ein Anschlag vorzubereiten ist. Ich würde sagen, Männer natürlich in der Mehrheit schon, aber wir haben gerade durch die Rückkehrerinnen aus Syrien und Irak gelernt, dass auch Frauen im IS durchaus sehr interessante, radikale und brutale Rollen gespielt haben. Also ich würde es nicht einfach nur auf Männer verengen wollen.
Sie sagen jetzt Rückkehrerinnen. Das bedeutet, dass die Radikalisierung quasi immer im Ausland stattfindet und die Menschen dann nach Deutschland kommen? Oder kann das auch eben sein, dass man in Deutschland anfängt, sich über solche Themen zu informieren und dann am Ende eine Radikalisierung stattfindet?
Nein, es findet auch in Deutschland statt. Also wir haben ja zwischen 2014 und 2016 gesehen, dass über 1000 Individuen aus Deutschland, Frauen und Männer, auch zum Teil sehr jung, nach Syrien gereist sind, um sich dem IS anzuschließen. Also die sind natürlich nicht nach Syrien gereist, ohne sich vorher zu radikalisieren, um sich dann einer Terrororganisation anzuschließen, die zu diesem Zeitpunkt ja schon sehr deutlich gemacht hat, wie brutal sie bereit ist, vorzugehen. Und trotzdem haben sich die Leute dieser Organisation angeschlossen. Also Radikalisierung kann weltweit stattfinden. Mhm. Auch Anschläge können weltweit stattfinden von Frauen und Männern. Vor ein paar Jahren haben die Franzosen eine Gruppe von Mädchen verhaftet, die versucht haben, einen Bombenanschlag in Paris zu machen. Das waren ausschließlich Frauen.
Wir haben jetzt ganz viel über Plattformen gesprochen, über Rekrutierung, die online irgendwie stattfindet. Was ist denn dabei das Problem für die Behörden?
Zweierlei. Also das erste Problem ist, dass diese Plattformen im Moment rechtlich noch nicht verpflichtet sind, eigenständig terroristische Inhalte zu erkennen und zu entfernen. Sie tun das zum Teil, aber es gibt keinerlei rechtliche Verpflichtung. Es gibt auch, insbesondere wenn wir uns das europäische Recht ansehen, keine Verpflichtung, wenn terroristische Inhalte identifiziert worden sind, dass die Plattformen, die Polizeien oder sonstige staatliche Behörden über diese Inhalte informieren wollen. Und das zweite Problem in Deutschland ist, dass die deutschen Behörden im Vergleich zu ihren europäischen Kollegen gerade bei der Beobachtung vom Internet, sozialen Medien und Telekommunikation sehr viel stärkere Beschränkungen unterliegen, was technische Möglichkeiten angeht, um eben maximal Datenschutz zu gewährleisten. Diese Balance zwischen Datenschutz und Allgemeinschutz sollte man vielleicht nochmal überdenken.
Also wir halten mal fest, Radikalisierung im Netz fängt nicht mit dem IS an. Terroristische Inhalte werden oft auf Plattformen konsumiert und dadurch kann Radikalisierung entstehen, sagt der Terrorismusexperte Hans-Jakob Schindler. Er ist Leiter des Counter-Extremism Project. Ganz lieben Dank fürs Gespräch, Herr Schindler.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.